das ist einfach ein Kampf um den Rechtsstaat und ich glaube, anders kann ich das nicht ausdrücken. Wir haben mit Gedichten argumentiert, mit Hannah Arendt, mit Ernst Fraenkel, mit Immanuel Kant.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Zweiter Prozesstag in der Türkei. Liebe Lauscherinnen, liebe Lauscher, auch heute wurde der Prozess in der Türkei wieder beobachtet und ich habe ein kleines Update für euch. Heute mit mir am Start ist Anne-Kathrin Duncker, Mitglied im Beratenden Ausschuss des RAV und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Liebe Anne-Kathrin, ich freue mich sehr, dass du Zeit für mich hast, um ein bisschen über den heutigen Tag zu plaudern. Ich weiß, es war ein langer Tag. Danke, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich auch sehr.
So, den gestrigen Tag habe ich ja mit André Haug ein bisschen Revue passieren lassen, verlinke ich nochmal in den Shownotes. Gestern war der Stand, dass die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte aller Angeklagten schon zu Wort gekommen ist. Ich glaube, die letzten 4, 5 waren für heute vorgesehen. Was war heute los im Gericht? Wie ist es weitergegangen?
Ja, heute wurden, wie du es schon meintest, auch die weiteren Angeklagten gehört. Ihre Schlussvorträge wurden gehört. Und danach hat sich sofort die Reden der Verteidigung angeschlossen. Und das sind sehr, sehr viele. Und da sind wir heute auch nicht zum Abschluss gekommen. Das war insgesamt ein langer Tag und wir haben sehr aufmerksam zugehört. Wir haben gemerkt, wie die Anwaltschaft in ganz Istanbul kämpft und das auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen denke ich, sie haben juristisch alle Register gezogen. Sie haben versucht, prozessrechtlich diese Anklage auseinanderzunehmen. Sie haben versucht, materiellrechtlich diese Anklage auseinanderzunehmen. Und sie haben versucht, eben auch darauf einzugehen, dass das Ganze ja auch nicht juristisch, sondern eher politisch motiviert ist und dass man eigentlich auf so ein politisches Verfahren auch nochmal anders reagieren muss. Und dann hat mir das auch gefallen, dass sie dann auch versucht haben, da alle möglichen anderen Dinge noch zu berühren. Sie haben mit Gedichten argumentiert, mit Hannah Arendt, mit Ernst Fraenkel, mit Immanuel Kant. Einige von den RednerInnen waren auch dort sehr gut aufgestellt und das hat mir schon auch sehr viel Respekt eingeflößt und war für mich sehr, sehr berührend zu sehen, wie die Anwaltschaft zusammenkämpft und zusammensteht. Und was ich auch berührend fand, und auch die Stärke für mich nochmal gezeigt hat, war, dass die Verteidigung auch aus 4, 5, ich kann gerade nicht mehr genau die Zahl sagen, aber ich denke 4, 5 Kammerpräsidenten von anderen Anwaltskammern bestanden hat. Da haben dann wirklich Kammerpräsidenten aus Izmir, aus Mardin oder aus anderen Städten die Verteidigung übernommen und gesprochen und auch inhaltlich irgendwie dieser ganzen Register bedienend argumentiert. Das fand ich richtig toll. Und ich habe auch so viel Respekt vor dieser ganzen Verteidigungsarbeit alleine deswegen, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum schaffen sie das? Wie kriegen sie die Kraft, dieses Verfahren so durchzuziehen? Weil sie haben dort, man muss sich vorstellen, ein Gericht, das nicht sehr engagiert wirkt. Und auch einen Staatsanwalt, der nicht sehr, also ich glaube, André hat gestern gesagt, lustlos. Und ich würde auch sagen, er sieht einfach lustlos aus. Und trotzdem nehmen sie den ganzen Rahmen eines Gerichtsverfahrens, wie es rechtsstaatlich eigentlich stattfinden sollte, an und füllen komplett ihre Rolle aus. Wie gesagt, sie haben alle Register gezogen und dann kommt einem auch immer wieder der Gedanke, ja, wenn denn gar keiner zuhört, wenn doch die Adressaten dort auch einfach Entscheidungen dann am Ende treffen werden. Also sie gehen alle davon aus, dass das Gericht sie trotzdem verurteilen wird. Warum gibt man sich das Ganze? Und das ist einfach ein Kampf um den Rechtsstaat und ich glaube, anders kann ich das nicht ausdrücken.
War es denn heute von den Prozessbeobachtern her wieder genauso voll wie gestern? War der Saal wieder so voll?
Ja, ich hatte den Eindruck, das war wieder ähnlich gut besetzt. Und ich hatte auch noch den Eindruck, dass noch mehr türkische RechtsanwältInnen dazugekommen sind. Das heißt, die ganze rechte Seite, von der André gestern auch gesprochen hat, wo die Verteidigung sitzt, war voll. Aber es war auch in den Zuschauerreihen, waren noch Leute, auch AnwältInnen aus der Türkei dann irgendwann platziert. Und ich meine, das lag daran, das ist jetzt aber eine Spekulation, dass nebenan das auch als CHD-Verfahren stattgefunden hat oder eins. Und das ist ja sozusagen das ein Verfahren gegen die Partei des Bürgermeisters von Istanbul, İmamoğlu. Und da denke ich, war auch immer wieder das Interesse von den KollegInnen im anderen Gerichtssaal da nochmal reinzuschauen und zu gucken, was passiert eigentlich hier. Und es gab auch Applaus nach der Beendigung des Verhandlungstags heute von der Verteidigung. Das war auch ein schöner Abschluss heute.
Weil du gerade sagst, woher nehmen Sie die Kraft, das alles in dem Maße, wie es eben eigentlich erforderlich wäre, wäre es ein normales Verfahren, durchzuziehen, obwohl das Gericht scheinbar keinen Bock hat. Oder vielleicht sogar schon, bin ja nicht dabei, ich kann mir keinen eigenen Eindruck verschaffen, vielleicht schon vorgefasste Meinung hat, Staatsanwalt hat auch keinen Bock. Vielleicht ist es der Support durch die ganzen Kolleginnen und Kollegen, der da auch nochmal dazu beiträgt, dass du sagst, wir können wahrscheinlich nichts ausrichten, aber es wird ja gehört. Wir haben den Support, wir haben solidarische Kolleginnen und Kollegen, sie sind alle da.
Ja, das denke ich auch und das sagen sie auch immer wieder, ne? Also man muss sich vorstellen, jede Person, die verteidigt und aufsteht, aber auch die Angeklagten selber, beginnen eigentlich immer mit einer sehr herzlichen Danksagung an alle Personen, die ihnen beistehen und dann zählen sie auf und da sind auch sozusagen die internationalen Delegationen aus den verschiedensten Ländern, also auch wir gemeint und sie bedanken sich herzlich bei uns, dass wir da sind und ich weiß ja nicht, ich war leider in den vorangegangenen Prozesstagen nicht dabei, also im September und davor. Ich weiß nicht, was alles schon ausgeführt worden ist, aber ich denke, so umfangreich ist das ja materiell und prozessrechtlich eigentlich nicht. Aber sie führen halt irgendwie nochmal alles aus und ich habe auch den Eindruck, das machen sie auch, um das natürlich in die Welt zu streuen und zu sagen, hier passiert massives Unrecht. Ne? Also dann führen sie aus, wie ist es passiert im Ermittlungsverfahren? Die Staatsanwaltschaft hatte überhaupt keine Erlaubnis vom Justizministerium, dieses Verfahren anzustrengen, also überhaupt zu ermitteln. Diese Erlaubnis wurde dann irgendwann mal eingeholt, aber viel, viel zu spät. Und dann stellen sich auch die Fragen der Verwertbarkeit all dessen, was man vorher ermittelt hat, das stellen sie in den Raum. Sie sagen ganz klar, ja, die Istanbuler Anwaltskammer hat diese Pressemitteilung veröffentlicht. Also in der Anklage wird ihnen dann gesagt, ja, ihr hattet die Absicht, dort Terrorpropaganda zu verbreiten und ihr wusstet sozusagen, dass diese Personen angeblich Terroristen sind und gleichzeitig merken oder erklären sie auch, nein, das war ja der Polizei und der Staatsanwaltschaft selber gar nicht klar, welche Personen da getötet worden sind. Die haben 3 Tage lang ermittelt dazu, dass sie getötet worden sind. Also es ist auch einfach hanebüchen zu behaupten, dass sie dann haben wissen können, wer das ist, als in dem Moment, als sie die Pressemitteilungen geschrieben haben. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den sie ausgeführt haben. Sie haben auch gesagt, es kann auch uns egal sein, ob das Terroristen sind oder nicht. Wir stehen hier eigentlich ein für das Recht auf Leben. Das kam heute sehr oft, dass es immer auch darum geht, dass solche Handlungen ermittelt werden müssen. Und das ist das, was sie gefordert haben in der Pressemitteilung. Sie sagen auch sehr oft, wenn man das nicht einfordert, als auch Anwältinnen, als Menschenrechtlerin oder auch als Istanbuler Anwaltskammer, dann hat man eigentlich ein Problem. Ja? Und das sehen sie als originäre Aufgabe und ihre Pflicht, das zu machen, solche Forderungen aufzustellen, auch mit der Genfer Flüchtlingskonvention zu argumentieren und all das. Und das fand ich auch wieder sehr beeindruckend, wie sie das tun. Und auch wie sie dann materiell-rechtlich immer wieder versuchen, die Tatbestandsmerkmale auseinanderzunehmen von dem Paragraphen aus dem Antiterrorgesetz, das ist Paragraph 7 Absatz 2, wo sie immer wieder sagen, ja, wir haben überhaupt keine Gewalttaten gelobpreist oder legitimiert oder irgendetwas dergleichen. Es gibt auch gar keinen Nachweis für irgendeine Terrororganisation und so weiter. Das ist auch etwas, was sie was sie fast nicht müde werden, immer wieder auseinanderzunehmen.
Ja. Also für alle, die das vielleicht nicht mehr so ganz parat haben, den genauen Wortlaut habe ich natürlich auch nicht mehr. Ich hatte auch nur die übersetzte Variante. Aber letztlich wurde lückenlose Aufklärung gefordert zu dem Tötungsereignis oder zu einem Tötungsereignis. War es irgendwie eine Drohne? War es eine Drohne?
Genau, also es war ein Drohnenangriff auf Nordsyrien und während dieses Drohnenangriffs wurden eben zwei JournalistInnen, Nazim Dashtan und Cihan Bilgin, getötet. Und diese Pressemitteilung moniert eben, dass es hier eine gezielte Tötung von Pressevertretern in Konfliktgebieten gab, dass das ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und die Genfer Konvention darstellt und dass diese Personen auch nicht in Kampfhandlungen beteiligt waren. Und sie fordern eben dann die Aufklärung dieser Taten.
Ja, und ich fand das ganz sportlich, wie man das dann überhaupt subsumieren kann unter Terrorpropaganda?
Ja, ich glaube, der Ansatz ist der zu behaupten, es wären gar keine JournalistInnen gewesen und sie hätten gewusst, dass das irgendwelche Terroristen gewesen wären und hätten sich damit jetzt sozusagen mit der Forderung, das aufzuklären, irgendwie in deren Reihen gestellt. Ich denke, so habe ich das
ja
verstanden. Aber es
verstanden.
Ist am Ende, kann man das, denke ich, so in keiner Weise subsumieren. Das ist auch in verschiedenen Plädoyers einfach deutlich geworden. Was ich aber auch interessant fand, war, dass der Vorsitzende der Kammer, das ist ein Professor für Verfassungsrecht, der ist Professor Dr. Kaboulo, der hat dann auch verfassungsrechtlich das Ganze geprüft und ist auch darauf eingegangen, dass der Paragraph 7 Absatz 2 Antiterrorgesetz eigentlich auch ein sehr umstrittener Paragraph ist, der auch schon mal eine abstrakte Normenkontrolle hatte, der dann in einem sehr knappen Votum dann doch für verfassungsgemäß befunden wurde. Die Argumente der Kritikerinnen haben sich eigentlich befürwortet, so in seiner Rede gestern. Und das ist sozusagen der Grund, warum er auch dafür plädiert hat, gestern einfach, oder die haben einen Antrag gestellt, eine konkrete Normenkontrolle, das hat der André, glaube ich, gestern ausgeführt, nochmal durchzuführen. Darauf wurde heute nochmal eingegangen. Und auch die Anwältin von Kabaulu hat nochmal gesagt, gerade weil es eben so viele kritische Stimmen gab und jetzt so viel Zeit vergangen ist und man jetzt die konkreten Auswirkungen dieses Paragraphen gesehen hat, allein das ist auch schon ein Argument, um diese konkrete Normenkontrolle durchzuführen. Aber das hatte natürlich sage ich, ja, bedauerlicherweise hat der Staatsanwalt das abgelehnt. Sein einziger Grund war, es wäre eine Verzögerung des Verfahrens und heute wurde darauf nochmal eingegangen. Das war, glaube ich, Kabaulu selber, der meinte, es hätte nochmal 5 Monate gebraucht. Dann hätten wir aber alle eine Rechtssicherheit gehabt. Dann hätten wir dieses ganze Verfahren hier mal für was Sinnvolles nutzen können. Ja, das fand ich auch interessant.
Ja, ist ja nicht so, dass dieses ganze Verfahren sich jetzt irgendwie nur ein paar Wochen hingezogen hätte, weil das Thema beschäftigt uns ja schon ewig. Also da hätte man durchaus sagen können, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Wie hast du heute den Staatsanwalt und das Gericht wahrgenommen? Auch gerade die Vorsitzende?
Ja, der Staatsanwalt war genauso wie gestern sehr unbeteiligt und saß da. Entschuldige, ich muss kurz fragen, kriegst du den Muezzin hier mit?
Den kriege ich mit und das stört ja nicht.
Okay, alles klar.
Das ist ja quasi der Beleg dafür, richtig live vor Ort.
Ja, sorry. Gut.
Nee, nix, sorry. Alles gut.
Und das Gericht war auch wieder eher zurückhaltend und es wurde sich nicht so viel beschwert. Es gab einmal eine Beschwerde der Richterin, dass sie möchte, dass sich eine Person hinsetzt, weil sie nur so rumlaufen würde. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe nur die Beschwerde vernommen. Aber es gab diesmal keine Lautstärke. Rügen.
Beschwerde wegen der Dolmetscher.
Nein, das gab es diesmal nicht. Ansonsten habe ich keine großen Veränderungen zu gestern wahrgenommen.
Musste sich das Gericht zwischenzeitlich mal zu einer Beratung zurückziehen? Wurde irgendwie ein Antrag gestellt, auf den sofort reagiert werden musste? Oder
nein, das gab es heute nicht. Heute wurde ziemlich durchverhandelt, also einfach die Reden wurden angehört. Es gab natürlich die obligatorische Mittagspause und es gab auch am Nachmittag nochmal so eine kürzere Pause. Und wir haben ein klein wenig länger, also am Ende heute gesessen und gehört. Aber wir sind dann auch ein bisschen später gestartet. Also,
wie lang warst du heute im Gericht? Wann hat alles angefangen und wie lange hat es gedauert?
Wenn ich mich nicht irre, haben wir so 11 hat es begonnen und wir sind aber auch erst, denke ich, um 18.30 Uhr, um 18 Uhr raus oder ein bisschen kurz vorher oder so.
Hast du jetzt schon grob eine Idee, wie es weiterläuft? Wie viele Plädoyers fehlen noch von den Verteidigern? Das habe ich jetzt gerade eben nicht mitgeschnitten. Und hast du eine grobe Ahnung, wie der weitere Zeitplan ist? So plus minus oder eine Idee?
Ich kann nicht einschätzen im Moment, wie viele VerteidigerInnen noch sprechen werden. Ich denke, es werden noch eine ganze Menge sein. Wir werden morgen den ganzen Tag VerteidigerInnen reden hören. Da bin ich mir sehr sicher. Die Vorsitzende Richterin hat schon einen Ausblick gegeben über den Verlauf des Verfahrens. Die stellt den VerteidigerInnen eigentlich mehr oder weniger freiwillig, ob sie jetzt noch Mittwoch und Donnerstag brauchen. Und sie hat auch gesagt, sie würde in jedem Fall am Freitag dann aber verkünden, also das Urteil verkünden. Das heißt, es sieht gerade so aus, als wenn wir am Donnerstag keine Verhandlung haben, sondern morgen dann die letzten Reden gehalten werden, der Donnerstag einfach ohne Verhandlung bleibt und am Freitag die Urteilsverkündung sein wird.
Ich finde das ja maximal gruselig, ne? Also ja. Dann brauchen sie noch einen Tag, brauchen sie zwei Tage. Ich verkünde auf jeden Fall am Freitag. Glaubst du, dass das Gericht schon entschieden hat, was ausgeurteilt wird? Also jetzt, wir können es ja nicht sagen. Es ist ja jetzt nur so ein Bauchgefühl. Aber du glaubst, egal was ist, es steht.
Also das Einzige, was ich machen kann, ist ja zu schauen, welche Erfahrungen haben die türkischen KollegInnen.
Ja, klar.
Und bei denen habe ich das Gefühl, oder das, was ich so wahrnehme, ist schon eher so, dass die sich sehr sicher sind, dass da eine Verurteilung kommen wird. Also ich denke, sie zählen auf die Berufungsinstanz, aber dass eine Verurteilung kommt, da sind sich alle doch relativ sicher. Und sie sind auch sogar, also so was ich vernommen habe, dadurch, dass das im Prinzip so keine großen weiteren Probleme waren in dem ganzen Verfahren, sind sie auch noch mal skeptischer oder haben Sorge, dass es doch auch hart ausfallen wird. Aber das sind natürlich auch nur Spekulationen auf der Seite.
Naja, klar. Es ist ja nur.
Aber ich denke, es ist ja auch irgendwie erfahrungsbasiert. Ja, also die gehen ja auch wirklich davon aus, dass sie jetzt in der ersten Instanz verlieren werden und es ist sehr gut möglich, dass sie in der zweiten Instanz dann gewinnen. Das hat mich auch gefragt, wie sie darauf kommen, aber das ist auch ein Erfahrungswert.
Das finde ich jetzt interessant, weil darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, ob es da Erfahrungswerte auch schon zur zweiten Instanz gibt, weil es ja ein sehr spezielles Verfahren ist. Das muss ich jetzt mal kurz zwischen einschieben, was die Lauscherinnen und Lauscher da draußen nicht mitkriegen. Wir werden hier permanent unterbrochen von Stromausfällen. Es ist wirklich lustig, ihr könnt es nicht sehen. Internet war eben weg, wir müssen immer wieder neu ansetzen. Anne-Kathrin sitzt zwischendrin, immer im Dunkeln. Strom weg, Internet weg. Aber wir kriegen das heute noch hin. Ich wollte gerade von dir wissen, haben denn die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die ja so viel Erfahrung haben und jetzt schon ihre Einschätzung abgegeben haben, wie es ausgeht, haben die auch schon eine Einschätzung zur Höhe der Strafe abgegeben? Wird da gemutmaßt, was am Ende bei rumkommt oder halten sich da alle noch ein bisschen bedeckt? Man kann es natürlich nicht antizipieren, aber man hat ja vielleicht ein Gefühl.
Das ist eine Spekulation und die Kolleginnen fürchten und bangen, aber hoffen zugleich auch. Es kommt immer mal wieder auch eine Stimme, die sagt, oh je, das Gericht war jetzt eigentlich ganz erträglich insgesamt. Es hätte viel schlimmer alles kommen können. Nicht, dass dann das Urteil umso schlimmer ausfällt. Also das kam jetzt auch schon mal, aber es ist einfach jetzt nicht absehbar. Was aber sicher ist, ist, dass sie davon ausgehen, verurteilt zu werden. Und das ist schon auch ernst und bedenklich und gleichzeitig betonen sie, dass sie auch finden, dass dieses ganze Verfahren eine historische Entscheidung wird. Und sie haben heute auch ans Gericht appelliert und gesagt, das ist eine historische Entscheidung. Und dieses Gericht, also Sie als Richterin, Sie als Richter, Sie als Staatsanwalt, Sie spielen hier eine Rolle. Und wie wollen Sie hier rausgehen? Wollen Sie, dass man sich gut an Sie erinnert möchte? Wollen Sie, dass man sich schlecht an Sie erinnert? Sie haben es in der Hand. Also so habe ich das heute verstanden und auch mehrfach vernommen. Das ist geschichtsträchtig, weil es eben auch um die Anwaltschaft, die Rolle der AnwältInnen, die Möglichkeit, Rechte einzuklagen geht und das Ganze eine große Bedeutung da mit schwebt und im Raum ist die ganze Zeit.
Hattest du den Eindruck, dass das beim Gericht angekommen ist? Hat es Eindruck hinterlassen oder auch das nicht?
Das kann man gar nicht sagen. Also erstmal muss ich auch sagen, dass wir sehr weit weg sitzen vom Gericht.
Aus dem Opernglas.
Ja, man bräuchte ein Opernglas und man bräuchte ja auf jeden Fall eine bessere Brille als ich. Auf jeden Fall ist das von Mimik nicht zu sehen. Und auch durch die, also es wird ja auch projiziert, so große Screens, aber selbst da ist ja nie die Richterbank zu sehen, sondern immer nur die Verteidigung und die Angeklagten, wenn sie sprechen. Insofern nein, ich kann nichts sagen dazu, wie die Reaktion, ob das irgendwelche Wirkungen erzeugt.
Wir werden es ja sehen. Die große Frage ist ja auch, wenn es Wirkung erzeugt hat, könnte das Gericht so, wie es wollte? Das ist ja die nächste Frage.
Das fragen wir uns auch. Was geht eigentlich vor in diesen Richterinnen und was geht eigentlich vor in dem Staatsanwalt? Was sind die Beweggründe? Gehen Sie tatsächlich davon aus, dass andere Meinungen oder die Vertretung von Rechten, weiß ich nicht, ein schwacher Punkt für eine Gesellschaft ist und so, dass sie sich nicht so positionieren können? Oder ist es wirklich, ist es eine Karriereüberlegung? Ist es eine Gleichgültigkeit? Das alles weiß man einfach nicht. Ne? Also da kann man nicht rein.
Nee, werden wir wohl nicht rausfinden. Ich danke dir aber sehr für deinen Bericht zum zweiten Prozesstag. Morgen geht's dann weiter. Mal schauen, ob wir es da mit dem ein oder anderen, entweder mit dir oder mit jemandem, der mit dir dabei ist, nochmal hinkriegen, was zu hören. Und dann warten wir natürlich auf Freitag, um dann darüber zu berichten, was ist draus geworden. Und vielleicht kriegen wir es hin, dass wir uns dann vielleicht mit André, vielleicht mit Vera Hofmann von der Kammer Berlin, wollte ich auch nochmal versuchen, irgendwas hinzukriegen. Wie wir sehen, ist es gerade nicht so einfach. Jetzt sitzt du gerade wieder mit Licht, nicht im Dunkeln.
Ja.
Aber vielleicht kriegen wir nochmal so ein Gesamtresümee irgendwie hin, um das dann so ein bisschen auszuwerten. Anne-Kathrin, ich danke dir sehr. Ich weiß, es ist für dich ja schon ein bisschen später als für mich. Es war ein langer Tag. Dann, ja, wünsche ich dir morgen einen guten Beobachtungstag und bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Vielen Dank dir.
Vielen Dank, dass ich berichten durfte.
Dann, wir bleiben in Verbindung. Bis dahin, Anne-Kathrin. Und ich hoffe, du sitzt nicht den Rest deiner Zeit da im Dunkeln. Bis dann.
Bis dann.